Liebe Hörer, ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserer Sendung Die Bibel und ihre Botschaft für unsere Zeit. Am Mikrofon ist Hermann Kästen. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich über Ihr Interesse, dass Sie wieder zugeschaltet haben zu unserer neuen Folge über die dreifache Engelsbotschaft. Heute wollen wir ein ganz dramatisches, uns bevorstehendes Ereignis in der politischen und der religiösen Welt beleuchten. Und wir wollen das mit der biblischen Prophetie tun. Wir haben in den letzten Sendungen bereits wichtige Dinge der dreifachen Engelsbotschaft erklärt. So haben wir zum Beispiel erklärt, wer das Tier ist. Die Bibel warnt vor einem Tier und wir haben gesagt, es handelt sich um eine politische Macht. Sie würde seine Macht vom heidnischen Rom erhalten. Die Bibel sagt auch, dass es eine weltweite Herrschaft sein würde. Wir haben gesagt, es ist eine religiöse Macht, eine politisch und religiöse Macht. Sie würde auch Christen verfolgen, also eine christenverfolgende Macht, die sich anmaßt, Sünden zu vergeben und die sich anmaßt, die Stellung Gottes auf Erden einzunehmen. All diese Punkte zusammengenommen, geben ein klares Bild und zeigen, dass sich hinter diesem geweissagten Tier, hinter dieser Macht, keine andere Macht verbirgt als die des Papsttums. Die römisch-katholische Kirche erfüllt alle Merkmale der biblischen Prophetie über das Tier. Die Bibel spricht aber noch von weit mehr Symbolen, die sehr, sehr interessant sind. Und wenn Sie die vergangenen Sendungen verpasst haben, dann laden wir Sie herzlich ein, bei uns kostenfrei, unverbindlich die Radiokassetten über diese Sendung zu bestellen und sich zu Hause noch einmal in Ruhe anzuhören. Ein weiterer Punkt, den die Bibel nennt, ist sogar der Zeitraum, in dem das Papsttum herrschen würde, in dem seine Tyrannei uneingeschränkt gelten würde. Und das waren 1260 Jahre, die 538 begann und im Jahre 1798 endeten, als der Codex Justinians abgeschafft wurde. Der Papst wurde gefangen genommen und starb 2 Jahre später in Gefangenschaft. Das Papsttum erlitt eine tödliche Wunde, so sagt es die Bibel. Das Papsttum erlitt eine tödliche Wunde, aber sie sagt noch etwas anderes. Und das ist das, was für uns heute so interessant ist. Sie sagt, die tödliche Wunde wurde wieder heil. Die Vorherrschaft des Papsttums, die grausame Herrschaft während des Mittelalters, würde also wieder aufflammen. Das ist der Gegenstand der Prophezeiung, den wir auch ganz besonders heute in den Mittelpunkt stellen wollen, wenn wir das wichtige Thema betrachten, das Bild des Tieres. Wir wollen gleich in den biblischen Text einsteigen und wir tun das in Offenbarung 13, Vers 11. Hier wird uns der Gegenstand dieser biblischen Prophezeiung geschildert und wir steigen chronologisch ein zu dem Zeitpunkt, als Johannes, der Prophet, die tödliche Wunde gesehen hat, die ja dem Papsttum Ende des 18. Jahrhunderts 1798 zugefügt wurde. Hier sagt der Bibeltext Offenbarung 13, Vers 11. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde, das hatte 2 Hörner wie ein Lamm. Dieser kurze Vers verrät uns sehr viel, wenn wir darüber nachdenken, was die Symbole bedeuten. Er sah ein zweites Tier auf der Erde aufsteigen. Wieder haben wir es mit einem Tier zu tun und wir haben gesagt, was ein Tier bedeutet. Ein Tier in biblischer Prophetie bedeutet immer eine politische Macht und wir können sogar sagen eine Weltmacht, denn alle in der Bibel bisher beschriebenen Tiere haben sich als eine Weltmacht dargestellt. Daniel Kapitel 7, Vers 17 und Vers 23 liefert uns den Beweis, dass es sich bei einem Tier um eine politische Macht handelt. Also, wir haben es mit einer politischen Macht zu tun. Aber was ist das Interessante an dieser Macht? Der Bibeltext geht ja weiter. Wir haben gesagt, es steigt auf aus der Erde. Alle anderen Tiere stiegen bisher aus dem Wasser empor. Wir wollen uns fragen, was bedeutet das Wasser? Offenbarung 17, Vers 15 sagt, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Hier haben wir eine ganz klare Erklärung, was Wasser bedeutet. Es sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Das heißt, all die anderen Tiere, die aus dem Wasser emporkamen, all die anderen Mächte waren Mächte, die aus Nationen hervorgegangen sind, dort, wo viele Völker und Scharen waren. Also durch Eroberung, durch Kriege oder was auch immer. Aber diese Macht steigt aus der Erde empor, also dort, wo keine Völker, Scharen, Nationen und Sprachen sind, dort, wo keine Staatsgefüge existieren. Aus diesem Territorium, aus diesem leeren Territorium sozusagen, kommt diese Weltmacht Ende des 18. Jahrhunderts empor. Aber noch weitere Merkmale werden uns gegeben. Das Aufkommen wird beschrieben mit den Worten Aufsteigen aus der Erde. Und dieses Wort Aufsteigen ist ein Wort im Griechischen, was auch in den Evangelien benutzt wird für Wachsen oder Gedeihen wie eine Pflanze. Also ein langsames Emporwachsen. So wird das Aufkommen dieser Macht beschrieben. Also ganz offensichtlich nicht durch kriegerische Eroberung, sondern es entsteht, es wächst wie eine Pflanze aus der Erde empor. Weitere Symbole sind uns gegeben. Vergleichen wir einmal auch die Darstellung der Hörner. Wir haben gesagt, der Bibeltext sagt, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm. Alle anderen Tiere haben uns gezeigt, oder vor allen Dingen das Tier, das erste Tier, was wir hier auf Magen 13 studiert haben, dass die Hörner, die dieses Tier hatte, auch Kronen hatte. Hat dieses Tier Kronen? Nein, es hat keine Kronen. Was können wir daraus ableiten? Dass es sich um keine Monarchie handelt. Also offensichtlich um eine ganz besondere Staatsform. All diese wenigen Punkte zeigen uns schon eins ganz deutlich. Wir suchen also eine Weltmacht, die Ende des 18. Jahrhunderts emporkommt, nämlich zu der Zeit, als das Papsttum seine tödliche Wunde erleidet. Wir suchen eine Weltmacht, die keinen König, Kaiser oder Ähnliches hat. Und wir suchen eine Weltmacht, die in einem Gebiet emporkommt, wo es bisher keine Nation vorher gegeben hat, wo es keine Staatsform vorher gegeben hat. Und die Geschichte beweist, es kann sich nur um eine einzige Macht handeln, nämlich um die der Vereinigten Staaten von Amerika. Die USA erfüllt alle Punkte, die die Prophezeiung als Maßstab ansetzt. Die USA ist tatsächlich eine Weltmacht. Die USA ist tatsächlich Ende des 18. Jahrhunderts emporgekommen. Und sie ist tatsächlich eine Macht, die in einem Gebiet entstand, wo vorher keine Staatsform existierte. Und sie hat tatsächlich keinen Kaiser, König oder Ähnliches. Das ist ja auch gerade das, was die USA auszeichnete. Wir wollen noch weitere Merkmale betrachten und die Dinge etwas vertiefen. Offenbarung 12, Vers 16 beschreibt dieses Symbol der Erde ebenfalls. Und dort heißt es, aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß aus seinem Rachen. Die Frau steht für die Gemeinde und der Drache für Satan. Satan verfolgt also die Gemeinde. Und der Gemeinde wurde durch die Erde geholfen. Die Erde weiß sich als der Retter der Frau. Und die Erde, haben wir gesagt, das Territorium, auf dem die USA entstand, war die Zufluchtsstätte für die Verfolgten während der europäischen päpstlichen Tyrannei. Und dort in den USA herrschte ein Staat, der bürgerliche und religiöse Freiheit kannte. Und diese Freiheit haben die Menschen sich ersehnt und sie ließen Europa hinter sich, um diese Freiheit, diese religiöse Freiheit zu haben. Die Entdeckung Amerikas war gerade für die Christen im 17. und 18. Jahrhundert eine willkommene Hilfe in der neuen Welt, eine Zuflucht und religiöse Freiheit zu suchen. Man sprach hier in Amerika von einer Kirche ohne Papst und von einem Land ohne König. Das war das Besondere, das war das Neue an den Vereinigten Staaten von Amerika. Eine Kirche ohne Papst und ein Land ohne König. Mehr erfahren wir, wenn wir wieder Offenbarung 13, Vers 11 anschauen und einmal die Hörner betrachten. Hier heißt es, ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm. Ein Lamm ist ein Jungtier, ein junges Schaf. Und somit stellt es also hier eine junge, neue Macht dar, wie sie Amerika ja 1798 auch war. Das Wort Lamm darüber hinaus deutet aber auch den christlichen Charakter dieser Nation an. Und die Vereinigten Staaten von Amerika verstehen sich wirklich als eine christliche Nation. Das sieht man auch schon an dem Dollarschein oder wo man auch hinschaut. In God we trust. Wir vertrauen auf Gott. Das Motto der Vereinigten Staaten von Amerika. Eine christliche Nation. Zwei Hörner sind hier dargestellt. Was bedeutet in biblischer Prophetie überhaupt ein Horn? Jeremia 48, Vers 20 und 25 verrät uns das. Hier wird von Moab, einer heidnischen Nation, berichtet. Und es heißt, ach, Moab ist verwüstet und verheert. Und Vers 25 sagt dann, das Horn Moabs ist abgeschlagen und sein Arm ist zerbrochen, spricht der Herr. Hier sehen wir, dass die Macht Moabs gebrochen ist. Und es wird gesagt, das Horn Moabs ist abgeschlagen und sein Arm ist zerbrochen. Somit sehen wir, hier ist eine Erklärung für das Horn. Ein Horn bedeutet Macht. Und wenn wir in die Tierwelt blicken, sehen wir ja auch, das, was einem Tier seine Macht verleiht, ist sein Geweih oder seine Hörner. Damit kann es kämpfen, damit kann es sich behaupten und siegen. Ein Symbol für Macht. Aber diese Hörner sind lammähnlich. Und das zeigt uns, dass Geheimnis der Macht Amerikas sind seine christlichen, lammähnlichen Grundsätze. Und was Amerika so stark machte, war seine bürgerliche und seine religiöse Freiheit, die es in der Verfassung aufgerichtet hat. Unter den ersten Pilgern, die nach Amerika flohen, waren viele entschlossen, eine Regierung auf der Grundlage bürgerlicher und religiöser Freiheit zu errichten. Diese beiden in der Verfassung verankerten Grundsätze, die das Geheimnis der Macht und des Gedeihens Amerikas bilden, ließen Millionen in den USA Zuflucht suchen und sind in den lammähnlichen Hörnern ganz treffend symbolisiert. Ich möchte an dieser Stelle einmal auf einen Punkt eingehen, der absolut wesentlich ist, ja, der eine Grundvoraussetzung ist für die religiöse Freiheit, für die Gewissensfreiheit. Und das ist die Trennung von Kirche und Staat, die auch hier sich in den Hörnern niederschlägt. Christus hat einmal gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Wir müssen tun, was wir dem Staat gegenüber schuldig sind, und wir müssen tun, was wir Gott gegenüber schuldig sind. Beides aber ist voneinander getrennt und darf nicht miteinander vermischt werden. Ich möchte das einmal an einem Beispiel deutlich machen, nämlich an dem Beispiel des Papsttums, was passiert, wenn Kirche und Staat zusammengehen. Gegen die Existenz der Kirche ist natürlich nichts zu sagen, aber in dem Moment, wo die Kirche sich auf den Thron des Staates setzt, also im Staat zu herrschen beginnt, da werden auch ihre religiösen Glaubenspunkte allgemein verbindlich, sogar zu Gesetzen. Und das ist das Ende der religiösen Freiheit. Denn dann hat keiner mehr das Recht, Gott so anzubeten und seine Religion so auszuüben, wie es seinem freien Gewissen entspricht, sondern er hat ja eine Pflicht dem Staat gegenüber. Und eine Nichtbeachtung dieser religiösen Gebote würde natürlich auch eine Strafverfolgung nach sich ziehen. Und wenn das unser religiöses Gewissen verletzt, werden wir bei der Ausübung unserer Religion unter Umständen zu Gesetzesübertretern und werden von der Kirche oder vom Staat verfolgt. So war es auch mit dem Papsttum. Das Papsttum war eine Verbindung zwischen Kirche und Staat und seine religiösen Grundsätze wurden allgemein verbindlich in diesem Staat. Und jeder, der einen anderen Glauben hatte, als er sich in den Gesetzen dieses Staates, dieser Kirche ausdrückte, der wurde zum Ketzer, der wurde verfolgt und der landete auf dem Scheiterhaufen. Auf der anderen Seite ist es so, wer Macht haben wollte im Staat, der musste sich der Kirche bedienen. Denn die Kirche herrschte ja im Staat. Und somit haben sich Menschen der Kirche angeschlossen, die völlig unbekehrt waren. Unbekehrte strömten in Scharen in die Gemeinde und die Gemeinde wurde verweltlicht. Die Gemeinde verlor ihre Reinheit, ihre Einfachheit und ihre christlichen Grundsätze. Und auf diese Weise sank das Niveau der christlichen Kirche. Immer mehr Abfall kam in die Kirche hinein und man sagte sich in den Vereinigten Staaten von Amerika, wir schaffen eine Verfassung, in der Kirche und Staat getrennt bleiben. Das haben sie erkannt, das war ihre Erfahrung aus dem Papsttum. Sie haben gesagt, nie wieder Papsttum. Wir schaffen eine christliche Nation mit protestantischen Grundsätzen, wo religiöse Freiheit herrscht. Wir trennen Kirche und Staat. Das ist ein protestantischer Grundsatz. Das haben die Protestanten immer wieder hochgehalten und man hat es in den USA im Staat verwirklicht. Es ist biblisch, denn wenn wir einmal die 10 Gebote betrachten, die Gesetzgebung, Gott hat Mose die Gebote gegeben und er gab ihm 2 Tafeln. Und auf der ersten Tafel waren die Gebote 1-4. Und auf ihnen sind alle Gebote, die Anbetung Gottes bestimmen. Auf der anderen Tafel, die Gebote 5-10, sind die Gebote, die das Zusammenleben zwischen den Menschen bestimmen. Und deswegen hat Jesus auch diese Gebote in zwei zusammengefasst. A, du sollst Gott über alles lieben und B, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er hat hier eine Trennung zwischen diesen beiden Geboten geschaffen, denn er hat auch zwei Hüter, einmal seine Gemeinde und einmal den Staat. Der Staat herrscht über Gebote wie, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen und andere Gebote, die sich auf der zweiten Tafel befinden. Die Kirche wacht aber über die Gebote, die den Staat nichts angehen. Denn wenn der Staat bestimmen würde, wen und wie wir Gott anbeten, dann wäre das das Ende der religiösen Freiheit. Und das wollte Gott verhindern. Denn der Mensch ist als freier Mensch geschaffen, mit einem freien Willen, und jedem Mensch muss zugestanden werden, dass er Gott so anbetet, wie es sein Gewissen ihm vorschreibt. Aber wir haben keinen Grund, eine Lobhymne auf die Vereinigten Staaten von Amerika zu singen, denn die Bibel sagt, dass diese religiöse Freiheit ihr Ende finden wird. Wie wir schon vorhin gesagt haben, die tödliche Wunde des Papsttums wird wieder heil werden. Und Amerika spielt hier eine große Rolle, wie wir jetzt gleich sehen werden. Gehen wir einen Schritt weiter. Offenbarung 13, Vers 11 sagt nämlich noch etwas weiteres. Wir sagten, das Tier hatte zwei Hörner wie ein Lamm. Und es redete wie ein Drache. Ein Drache, was heißt denn Drache in der biblischen Prophetie? Das verrät Offenbarung 12, Vers 9. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Die lammähnlichen Hörner und die Drachenstimme weisen auf einen grellen Widerspruch zwischen dem Bekenntnis einerseits und der Handlungsweise andererseits der hier dargestellten Nation, nämlich den USA, hin. Später, einige Verse weiter, ist von einer Todesstrafe in diesem Zusammenhang die Rede. Und wo herrscht nur eine Todesstrafe? Dort, wo ein Gesetz ist und wo dieses Gesetz übertreten wurde. Eine Todesstrafe kann nur dort sein, wo ein Gesetz vorhanden ist, auf dessen Übertretung die Todesstrafe steht. Die USA wird also Gesetze erlassen, die ihren eigenen ursprünglichen Grundsätzen völlig zuwider sind. Und auf diese Weise wird es reden wie ein Drache. Wie redet eine Nation? Wie wird der Charakter einer Nation offenbar? Durch seine Gesetze. Das Reden eines Volkes sind die Beschlüsse ihrer gesetzgebenden und richterlichen Behörden. Durch solche Gesetze wird es die freien und friedlichen Grundsätze, die ja die Grundlage seiner Regierung sind, umstoßen. Die Prophezeiung, dass es, Zitat, wie ein Drache reden wird und alle Macht des ersten Tieres, nämlich des Papsttums, vor ihm ausüben wird, sagt klar die Entwicklung einer Verfolgung voraus, welche von den Mächten bekundet wurde, die eben durch den Drachen und das Tier, nämlich das Papsttum, dargestellt sind. Und die Angabe, dass das Tier aus der Erde, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika, Zitat, Macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier, das Papsttum, anbeten, das zeigt, dass diese Nation ihre Macht dazu gebrauchen wird, eine Beobachtung zu erzwingen, durch die dem Papsttum Anerkennung entgegengebracht wird. Mit anderen Worten, ein Gesetz, wodurch das Papsttum wieder in den Sattel gehoben wird, wodurch die Wunde des Papsttums wieder heilen wird, wodurch die ursprüngliche Verfolgung erneut aufflammt. Und diese Handlung würde den Grundsätzen dieser Regierung, der Vereinigten Staaten von Amerika, den Erklärungen und der Unabhängigkeit und der Verfassung völlig zuwider sein. Die Gründer der Nation, die sorgten ausdrücklich für eine Trennung von Kirche und Staat, weil sie erkannten, dass es einer Verbindung dieser beiden Unduldsamkeit und auch Verfolgung entspringen würde. Deswegen heißt es in der amerikanischen Verfassung, ich zitiere, der Kongress soll kein Gesetz zur Einführung einer Religion oder gegen eine freie Ausübung derselben erlassen. Dieses Grundrecht der religiösen Freiheit wird abgeschafft werden. Das Papsttum wird seine alte, im Mittelalter verloren gegangene Vormachtstellung wieder zurückerlangen. Verfolgung wird sich aufs Neue erheben. Und der Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Christus und Satan, wird vor der Wiederkunft Christi seinem Höhepunkt entgegengehen. Aber welches Dogma, welches religiöse Gesetz ist es denn, was die USA verabschieden wird, was diese Verfolgung wieder bringt, was das Papsttum wieder in seine alte Stellung zurückbringen wird? Welches Gesetz ist dieses, auf das die Todesstrafe steht? Die Bibel sagt uns das. Die Bibel gibt uns die Antwort. Wir lesen Offenbarung 13, Vers 16. und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Mahlzeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht dieses Zeichen hat. Hier ist von dem Mahlzeichen des Tieres die Rede. Amerika macht es durch Gesetzesbeschluss, dass jedem das Mahlzeichen des Tieres aufgezwungen wird. Das Machtzeichen der Autorität der römisch-katholischen Kirche wird per Gesetz jedem Menschen aufgezwungen. Und was ist dieses Machtzeichen? Wir haben letztes Mal darüber eine ganze Sendung gebracht. Und wer sie gehört hat, wird dies schon wissen. Was ist das Mahlzeichen des Tieres? Die Symbolik des Zeichens an Stirn oder an Hand ist schon aus dem Alten Testament bekannt. Im 5. Buch Mose, Kapitel 6 und dort der Vers 8, da heißt es, und du sollst sie binden. Was nämlich? Die 10 Gebote. Von den 10 Geboten ist die Rede. Du sollst die 10 Gebote binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, also auf der Stirn. Ein Zeichen an Stirn und an Hand. Das sind die 10 Gebote. Der Gehorsam gegenüber den 10 Geboten ist das Zeichen des Volkes Gottes. Und dieses Zeichen ist ein symbolisches Zeichen. Das heißt, die Gebote Gottes sind in unser Denken gekommen und bestimmen unser Handeln. Deswegen dieses symbolische Zeichen an Stirn und an Hand. Aber es ist auch in der Offenbarung von einem Siegel die Rede. Dieser Endkonflikt, der in der Offenbarung geschildert wird, teilt die Menschen in 2 Gruppen, in solche, die das Siegel Gottes tragen, nämlich die Gläubigen und die errettet werden auf der einen Seite und die verloren gehen werden und die Plagen erleiden auf der anderen Seite, die durch das Mahlzeichen des Tieres gekennzeichnet sind. Die Offenbarung ist klar über diesen Punkt. Wir haben das letzte Sendung gezeigt. Und dieses Siegel wird auch ganz klar definiert. Die Bibel sagt, was dieses Siegel des Volkes Gottes ist. Und ich zitiere dazu aus Hesekiel 20, Vers 12. Ich könnte andere Verse nennen, aus Zeitgründen kann ich es nicht tun. Hesekiel 20, Vers 12. Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Was ist das Zeichen? Was ist das Siegel zwischen Gott und seinem Volk? Es ist der Sabbat. Wenn wir die 10 Gebote betrachten, dann finden wir dort auch das Sabbatgebot. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heilig hältst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber der 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, da sollst du keine Arbeit tun. Demgegenüber steht das Mahlzeichen des Tieres. Wir haben das Siegel auf der einen Seite, das Mahlzeichen auf der anderen Seite. Wir haben den Sabbat auf dieser Seite und wir haben was auf der anderen Seite? Die Sonntagsfeier, gerade die Verlegung von Samstag auf den Sonntag. Und es ist in der Tat der Sonntag, der das Machtzeichen der römisch-katholischen Kirche ist. Das hat sie auch selbst immer wieder behauptet. Sie hat nämlich gesagt, wir haben die Macht, das Gesetz Gottes zu ändern. Damit haben sie die Autorität, die vermeintliche Autorität ihrer Kirche unterstützt und unterstrichen. Aber die Prophezeiung hat ganz deutlich gesagt an vielen Stellen, dass die römisch-katholische Kirche, das Papsttum, genau in diesem Punkt auch das Gesetz ändern wird. Es wird sie unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern, Daniel 7, 25. Die Katholiken sprechen selber von dem Mahlzeichen. Ich möchte einmal H.F. Thomas zitieren, den Kanzlist des Kardinal Gibbons von 1895, Zitat, sicherlich behauptet die römische Kirche, dass die Änderung des Gesetzes ihre Tat sei und diese Tat ist ein Mahlzeichen ihrer kirchlichen Autorität in religiösen Dingen. Die Verlegung von Samstag auf den Sonntag, die Veränderung des 4. Gebotes, der 10 Gebote Gottes, ist das Mahlzeichen des Tieres, das Merkzeichen der Autorität der römisch-katholischen Kirche. Und die Vereinigten Staaten von Amerika werden genau in diesem Punkt ein Gesetz errichten, ein sogenanntes Sonntagsgesetz, was jedem Menschen aufgezwungen wird, ob groß, ob klein, ob arm, ob reich, wem auch immer. Das Mahlzeichen des Tieres, die Sonntagsfeier, wird dem Menschen per Gesetz unter Androhung der Todesstrafe aufgezwungen werden. Ich hätte noch einiges hinzuzufügen, aber ich muss an dieser Stelle zum Schluss kommen. Doch denken Sie bitte daran, dass es nicht unsere Motivation ist, hier einfach eine Kirche schlecht zu machen, sondern auf in der Bibel gezeigte Entwicklung hinzuweisen, deren Erkennen für uns von heilsentscheidender Bedeutung ist. Jesus liebt uns Menschen so sehr, dass er nicht möchte, dass jemand verloren geht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Aber wir befinden uns in einem Kampf zwischen Licht und Finsternis und wir müssen uns ganz und gar mit Haut und Haar auf Jesu Seite stellen. Machen auch Sie den Schritt, geben Sie Jesus Ihr Herz, bleiben Sie ihm treu, komme was wolle. Jesus sagt, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, haben Sie mich verfolgt, so werden Sie euch auch verfolgen. Doch die Trübsal hier ist nur zeitlich und kurz im Vergleich zur alles übersteigenden Herrlichkeit, die dem Überwinder verheißen ist, dem, der Gottes Geboten treu geblieben ist. Für heute ist unsere Sendezeit wieder abgelaufen. Sicherlich haben sich Fragen für Sie ergeben. Wir wollen Ihnen Gelegenheit geben, dass Sie diese Fragen stellen können. Sie können auch kostenfrei einen Bibelkurs bei uns bestellen, der Ihnen im einfachen Frage- und Antwortstil hilft, die wichtigen Themen der Bibel kennenzulernen. Sie können auch Ihr Gratisexemplar des Buches Der große Konflikt bei uns abfordern. Der große Konflikt ist ein elementar wichtiges Buch, das Ihnen wichtige biblische Themen deutlich machen möchte. Rufen Sie uns an, wenn Sie den Bibelkurs bestellen wollen oder wenn Sie Ihr Gratisexemplar des Buches Der große Konflikt abfordern wollen, unter der Rufnummer 431-1647, 431-1647, die Faxnummer hat die Endnummer 57. Oder Sie schreiben an die MEFAG, MEFAG, in der Elstergasse 21 in 13505 Berlin. Noch einmal MEFAG, MEFAG, in der Elstergasse 21 in 13505 Berlin. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder zuschalten, zur gleichen Zeit hier auf 92,6 im OKB. Sie können uns auch im Fernsehen empfangen. Alle zwei Wochen rufen Sie uns an für die aktuellen Sendezeiten 431 1647. Erfragen Sie auch telefonisch unsere Internetadresse. Noch einmal die Nummer 431 1647. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder zuschalten. Verabschiede mich als Sendeverantwortlicher. Mein Name ist Hermann Kästen und ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.